Und du sagtest es schon, ich bin Paul Hensch. Ich bin seit, naja, so 2012 freiberuflicher ITler. Also ich hab mein Studium abgebrochen, habe vorher so ein bisschen an der Uni gearbeitet im Rechnerbetrieb und habe eine Fachinformatiker-Ausbildung und auch als Student schon angefangen, so ein bisschen Betriebe zu betreuen, die so ein bisschen an der Peripherie vom Kinder- und Jugendbereich waren. Allerdings als ITler, also ich habe in einem Jugendclub einen Medienraum eingerichtet und naja, was man als Informatikstudent halt so macht. Und darüber bin ich dann zu einem Kunden gekommen. Das war mein erster Kunde sozusagen als Selbstständiger, als Freiberufler. Das war der Zirkus Zack. Das war ein Kinderzirkus. Und ich will gar nicht so viel über den Kunden reden. Der Vortrag wird doch, ich hoffe, das ging aus dem Abstract dann, ich habe es erst beim Vorbereiten des Vortrags gemerkt, aber ich glaube, aus dem Abstract ging es ja eigentlich auch schon ganz gut hervor. Der wird relativ technisch. Also ich werde relativ viel über die tatsächlichen Technologien reden, mit denen man so Standorte aufbaut. Genau, ich sehe schon Daumen hoch. Toll, danke, freut mich. Was so diese Technologien betrifft, der Vortrag enthält Meinungen, okay? Also es gibt so ein bisschen, wir haben so bestimmte Pfade gewählt, was wir machen, wie wir Dinge einrichten, wie wir Dinge eben auch nicht einrichten. Das heißt, ganz viel von diesen Corporate-Rechenzentrumstechnologien, die man so kennt aus der ganzen Linux-Szene, kommen eben auch nicht da drin vor. Und ich sage dazu ab und zu dann auch nochmal so ein bisschen was, ne? Also das gehört halt dazu. Genau, ich habe Anekdoten versprochen. Vielleicht noch kurz was zum Kunden vorweg. Ich weiß nicht, wer aus Berlin ist, der ist mal über dieses RAW-Gelände gestolpert. Und ich habe erst, Jahre später erfahren, warum die sich damals entschieden haben, auf Linux zu gehen. Also ja, die haben das gesehen. Wir saßen halt, die kannten uns so ein bisschen so als Linux-User-Group. Und sind halt auf mich zugekommen, ob ich die nicht administrieren will. Damals, das RAW-Gelände, das war mal das Reichsbahn-Ausbesserungswerk vor der Wende. Und nach der Wende ist dieses Riesenwerksgelände, das stand halt leer. Das ist halt so von alternativer Kultur übernommen worden. Oder von den Punkern besetzt worden. Oder wie man das formuliert so. Und am Rande von diesem ganzen... Also dadurch ist halt nach und nach dann, in den 90ern war es halt noch wild und in den 2010ern bin ich halt erst dazugekommen. Das heißt, das war alles sehr viel bürgerlicher und das vor allem sehr viel Kultur entstanden. Also das heißt, das RAW-Gelände kennt man heute als Kulturgelände. Immer wenn man Touristen suchen immer danach, die wollen immer nach diesem Gelände gucken, wo so Graffitis zu sehen sind. Und in Berlin Graffitis suchen ist auch irgendwie, muss man auch so durch die Stadt gehen. Und auf diesem Gelände ist der Zirkus Zack. Und wie ich Jahre später erst erfahren habe, sind die aus Paranoia-Gründen auf Linux umgestiegen damals. Also die müssen so ein bisschen Ärger gehabt haben, politisch mit den Hauseigentümern und sowas. Und hatten dann so ein bisschen Paranoia geschoben von, naja, der Eigentümer will uns irgendwie hacken oder sowas. Und wir haben da von diesem Linux gehört und wir müssen das mal irgendwie machen und sicher machen. Haben sie mir damals nicht gesagt, das war denen zu unangenehm. Vielleicht hätte ich, wenn ich gewusst hätte, dass die tatsächlich Computersicherheit gerade so konkret im Fokus haben, wäre ich vielleicht auch anders vorgegangen. Also, das sind ja andere Angriffsszenarien, wenn ich mich gegen so Wildwuchs, gegen irgendwelche Botnetze schützen will, wenn ich meine Computersicherheit gegen sowas ausbaue, als wenn ich jetzt damit rechne, dass jemand explizit meinen Betrieb speziell irgendwas will. Aber wie gesagt, wir haben da viel, viel später erst drüber geredet. Ach ja, genau. Was damals so 2012 rum ganz, ganz groß war, war, dass diese, wie hieß das gleich noch? Plimmels, der Plimmels-Boot anfing, ne? dass beim Booten von so einem Linux-System halt nicht mehr so eine Wand von Text durchscrollt, sondern dass man da irgendwie so einen Status-Balken hat oder so eine Boot-Animation oder sowas. Und das hatte ich, das war auch tatsächlich eins meiner Projekte an der Uni im Rechnerbetrieb, das mal einzurichten. Also konnte ich alles, also dachte natürlich, ja klar, man macht natürlich sowas mit Plimmels, mit grafischem Boot. Das sind ja nicht technische Benutzer, die das echt, die da so ein bisschen Angst vor haben und die sich sowieso Sorgen machen. Wir machen jetzt was mit Linux und ganz, ganz wichtig. Und dann gab es ein Update oder irgendwas. Irgendwo hatte ich mal vergessen, das Plimmels dann wieder in den RAM Drive einzubauen. Und dann bootete die Maschine halt und das sah, ja. So, okay, ups. Das ist nicht exakt das System vom Zirkuszack, weil das ist auf das Netzwerk dort angewiesen. Genau, das sah halt so aus. Und die Benutzer runzelten so ein bisschen die Stirn. Und dachten, ist jetzt irgendwas? Und ich meinte, ja, naja, gut, ach ja, Entschuldigung, ich habe das nicht hingekriegt, muss WLAN gewesen sein. Ja, das ist so der normale Bootscreen halt, ne? Und ihr müsst da nicht drauf achten, da laufen ganz viele Meldungen durch, die sind grün und manchmal ist eine orange oder auch vielleicht rot. Wenn ihr zum Login-Prompt kommt, ist alles okay. Das sind halt so Diagnosemeldungen. Ist halt freie Software, ist halt technisch und die sind halt gut. Also das anders als Windows erzählt einem das System eben, was es macht beim Booten. Und wenn da irgendwas hängt, dann ist das für mich eine wertvolle Information, auch wenn ihr das nicht lesen könnt. Und zu meiner Überraschung war dann alles in Ordnung. Ich habe nie wieder einen grafischen Boot eingerichtet. Das haben die verstanden. Das haben die verstanden und das brauche ich auch neuen Mitarbeitern nicht mehr sagen. Das stellen die halt fest, ja, okay, wir haben ja Linux, das sieht halt so aus beim Booten. Und das ist okay. Also zu meiner Überraschung von all den Aberglauben, die man immer hat, wie man so Benutzer an die Hand nehmen muss oder so, das passiert dann auch an anderer Stelle, die wieder an anderen Stellen, die wieder unerwartet sind, aber das war in Ordnung. Man kann Dinge auch manchmal einfach erklären. Okay, wie komme ich dazu, das jetzt als Vortrag zu machen? Vor einer Weile plauderte ich mit so einem Kollegen. Nebenbei, haben wir die Zeit irgendwie so ein bisschen im Blick? Haben wir hier eine Uhr vorne? Dankeschön. Ich plauderte vor einer Weile mit so einem Kollegen. Das war auch der Wolfram ist so ein richtiger alter Unix-Neckbeard, ne? Der eigentlich total dahinter steht, hinter freier Software. Und ich erzählte so ein bisschen, was ich mache von dem Kunden und dass wir halt so Infrastruktur eingerichtet haben über verschiedene Standorte und so. Und er guckte ganz überrascht und sagte, ach so, ich dachte immer, das geht nur unter Windows. Und das war mir nicht bewusst, aber das muss tatsächlich danke für die Uhr. Das muss tatsächlich so ein Spruch sein oder so ein Gerücht sein, was umgeht in dieser IT-Welt, dass halt so Windows-Domain-Infrastruktur so das Größte ist, wenn ich irgendwie Desktop-Infrastruktur einrichten will. Und ich kannte halt von der Uni schon, dass man das eigentlich mit Linux auch irgendwie gut machen kann. Ja, und dann wollte Wolfram irgendwie darüber einen Artikel schreiben fürs Linux-Magazin und so und hat angefangen, den Kunden so ein bisschen zu interviewen. Und auch relativ viel über den Betrieb zu schreiben. Und dann ist er dabei versackt und hat den Artikel noch nicht rausgegeben. Und ersatzweise rede ich jetzt ein bisschen mehr über die Technik. Und das war halt meine Motivation, wie ich dazu gekommen bin, dass das ja Leute interessieren könnte. Was macht Windows da jetzt in dieser Domain-Umgebung? Was ist diese ominöse Domain-Umgebung? Was irgendwie immer seltener wird, habe ich das Gefühl. Also ich sehe es irgendwie in freier Wildbahn immer weniger. Aber ich war es auch gewohnt aus meiner Schulzeit, nicht? Man hat da irgendwie so einen Computerraum, da hat man einen Account, dann setzt man sich an irgendeinen dieser Computer und loggt sich ein und kriegt da so seinen Daten, dann sein Heimverzeichnis und so ein paar gemeinsame Shares. Und was gehört dazu? Das sind halt verschiedene Technologien, die man braucht, damit so eine Login-Umgebung irgendwie funktioniert. Ja, das eine, das ist relativ einfach so. Das haben die meisten Leute wahrscheinlich irgendwie zu Hause, weil wir sind ja hier auf dem Linux-Tag. Also nicht die meisten Leute, aber die meisten Leute, die hier sitzen, die werden sowas zu Hause haben, so ein File-Server. Nicht? Also da kann ich halt irgendwie auf Dateien zugreifen. Auch wenn mehrere Computer irgendwo stehen, können sie auf die gleichen Dateien zugreifen. Windows macht das über ein Protokoll, was sich CIFS nennt heute. Also SMB ist ein veralteter Begriff. Das ist eigentlich jetzt das Common Internet File System. Und das machen die seit den 90ern oder so in verschiedenen Revisionen. Der Klassiker unter Unix ist eigentlich immer NFS gewesen, was allerdings sehr, sehr viel anders funktioniert. Und was man auch unter Linux eigentlich sehr, sehr bequem immer haben kann, ist SSHFS. Also nicht über SSH läuft alles. SSH ist sowieso ein super tolles Protokoll, was super viel kann. Und das kommt auch noch ein paar Mal vor in dem Vortrag. Also auf Dateien zugreifen, SMB-Implementierung haben wir unter Linux. Also das kriegt man schon irgendwie hin. Okay, wir haben da ein paar Möglichkeiten. Ne? Gucken wir mal, was brauchen wir noch? Dann war da was, dass Leute sich an so einem Rechner ja einloggen wollen. Das heißt, man muss irgendwie, wenn ich jetzt mehrere Rechner im Betrieb habe und Leute sollen sich an jedem dieser Rechner mit ihrem Benutzernamen einloggen können und ich will natürlich nicht die Benutzeraccounts immer auf diese Rechner irgendwie raufkopieren, dann muss ich das ja auch irgendwie im Netzwerk regeln, dass die Passworte im Netzwerk überprüft werden oder irgendwie sowas. Unter Linux gibt es da eine Mechanik für, die nennt sich PAM. Das ist das Pluggable Authentication Modul. Wenn ihr in euren ETC-Ordner reinguckt, da gibt es diesen PAM-Ordner, PAMD-Ordner. Und PAM ist halt einfach das Austauschmodul, um Passwörter zu verifizieren. Normalerweise steht da drin, dass ich hier im ETC-Verzeichnis in dieses ETC-PassWD, ETC-Shadow-Datei reingucke, um zu sehen, da sind halt so gehashte Benutzerpassworte. Aber da kann halt auch drinstehen, ich möchte bitte versuchen, mich mit dem Passwort, was der Benutzer beim Login eintippt, auf einem SSH-Server einzuloggen. Und wenn das geht, dann lasse ich den lokalen Login zu. Also unabhängig davon, was der SSH-Daemon hinterher macht, sage ich, das ist einfach nur Daumen hoch, Daumen runter. Also das ist das, was PAM immer macht. Oder ich möchte versuchen, einen SSH-Schlüssel zu entsperren. Oder ich mache ein Login mit einer Smartcard. Oder. Also PAM sagt halt, da will sich gerade ein Benutzer einloggen. Und PAM lässt dann irgendein Programm abfahren, ein beliebiges. Also ein PAM-Modul ist beliebiger Code. Und der sagt hinterher Daumen hoch oder Daumen runter. Und das ist eigentlich das, was dahinter steht, wenn Linux irgendwo Passworte überprüft. Wenn ich jetzt irgendwas haben will, was Passworte anders überprüft als über die Shadow-Datei, dann müssen die Clients das natürlich wissen. Und das bedeutet natürlich auch, alle der Computer müssen da irgendwie gleich drauf konfiguriert sein. Nicht? Da haben wir das Erste, da zeichnet sich schon so ein bisschen ab. Also man braucht auch irgendwie noch eine Möglichkeit, die Konfiguration auszurollen, die so ein bisschen sagt, okay, was ist jetzt eigentlich, wie funktioniert meine Infrastruktur eigentlich, wo können die einzelnen Linux-Rechner ihre Domain-Server finden. Das klingt so etwa nach dem, aber da fehlt noch eine Sache, die immer so ein bisschen, für die viele Leute nicht so richtig ein Wort haben. Das Wort, was da noch fehlt, das ist halt der Directory Service oder zu Deutsch der Verzeichnisdienst. In beiden Sprachen ist das ein Fremdwort. Weil, was ist das eigentlich, so ein Verzeichnisdienst? Man könnte jetzt als Laie auf die Idee kommen, das ist ja das, worüber wir gerade gesprochen haben, wo man irgendwie Verzeichnisse freigibt oder so, nicht? Das ist es aber nicht. Wenn ich mich jetzt einlogge an einem Rechner und PAM überprüft mein Passwort, und ich kann auf Netzwerkshares zugreifen, dann fehlt noch eine Komponente. Und das heißt, das sind die Benutzerinformationen. Und das ist das, was hinter diesem Begriff Verzeichnisdienst steckt. Also ich greife auf irgendein Netzlaufwerk zu und da sind die Dateien und die Dateien gehören Benutzern und das ist dargestellt durch irgendwelche numerischen UIDs. Aber es wäre schon schön, die Benutzernamen dazu zu wissen. Und es wäre schon schön zu wissen, wenn jetzt mein Passwort schon verifiziert ist, welche UID ich eigentlich selber habe und welche von den Dateien jetzt eigentlich meine sind. Und nicht zu vergessen, wenn ich mit Benutzerrechten umgehe, dann muss das System, was ich, an dem ich sitze, auch wissen, in welchen Benutzergruppen bin ich eigentlich drin. Weil die Dateien haben ja auch Gruppenberechtigungen und sowas. Und das sind diese obskuren, diese ominösen Verzeichnisdaten, also die User-Informationen. Und das sind irgendwie Protokolle, die sind nicht ganz so offensichtlich für Laienbenutzer, was dahinter noch steht. Okay, in Windows, da haben die was, das nennt sich, das ist ja ein Directory-Service. Und in Windows nennt sich das Active Directory. Active Directory ist der Verzeichnisdienst und CIFS oder früher SMB ist halt die Dateifreigabe. Und Active Directory ist ganz, ganz banal, das sind tatsächlich standardisierte Technologien. Das ist LDAP und Kerberos. Das konstituiert sich in Windows zu einem Active Directory. Und ich habe in... Ach ja, stimmt, die haben, oder dieses MDNS oder so, haben die auch noch irgendwie, ne? Richtig, genau, ja, okay, DNS. Gut, dass du sagst, schön, danke. Genau, nochmal für den Stream hier, jemand meinte gerade, DNS gehört ja eigentlich auch noch dazu. Kerberos ist das, was Passworte überprüft. Das liefert keine UIDs, das liefert keine Gruppenzugehörigkeiten oder so, das überprüft nur, nee, eigentlich überprüft es auch keine Passworte, eigentlich regelt das die Authentifizierung, komme ich auch gleich noch zu. Und LDAP ist das, was diese Directory-Daten liefert, das ist das Lightweight Directory Access Protocol, was eigentlich gar nicht so leichtgewichtig ist. Und unter Linux ist Samba, ist halt, das wissen die meisten Leute, ist halt die Implementierung von diesem Windows-Dateisystem. Und dieser Dreier, den benutzt man eigentlich immer, wenn man heterogene Infrastruktur baut, was wir beim ZAC aber gar nicht machen wollten. Also wenn man Linux- und Windows-Systeme zusammenbringen will. Okay, noch mal ein bisschen näher. Wie war das jetzt mit den Passwortspeichern? Also es gibt jetzt irgendwie Möglichkeiten, wie mein Passwort übers Netzwerk verifiziert wird. Aber lokal ist gespeichert, natürlich am einfachsten in dieser etc-shadow-Datei oder in so einer LDAP-Datenbank oder so. Und es gibt so verschiedene Netzwerkprotokolle und Speicherformate, bei denen die Passworte eigentlich immer im gleichen Format sind. Das ist halt so dieser Hash, diese Prüfsumme von einem Passwort. Hat den Vorteil, das Passwort muss nicht auf der Festplatte gespeichert sein. Und immer wenn ich das Passwort kriege als Computer, kann ich den Hash davon berechnen und sage, das ist ja die gleiche Prüfsumme, die in meiner Datei steht. Das muss wohl so ungefähr das gleiche Passwort sein. Es gibt ein paar Netzwerkprotokolle, die sind damit nicht kompatibel. Die können mit diesem gehashten Passwortstring auf der Platte nichts anfangen. Das ist technisch bedingt durch die Authentifizierungsmechanismen, die es gibt. Also gehashte Passworte haben den Nachteil, dass das Passwort tatsächlich an den Computer einmal gesendet werden soll und es gibt noch so schlauere kryptografische Authentifizierungsschema, wo ich irgendwie so ein halbes gehashtes Server-Secret irgendwie an den Client sende und dann macht er da nochmal eine Hash-Operation mit seinem Passwort drauf, nennt sich CREM-Authentifizierung, kann man nachschlagen, ist ganz interessant, ist relativ schlau, hat den Vorteil, dass die Passworte niemals den Server berühren. Den Nachteil, dass ich die normale Unix-Passwort-Datenbank nicht benutzen kann, um mit sowas zu arbeiten. Und Kerberos ist zum Beispiel einer der Dienste, die so eine Passwortmechanik haben. SMB oder Samba auch. Das hat in der Praxis einen gewissen Nachteil. Wenn ich nicht die gleiche Passwortdatenbank habe, die ich sowieso habe, wenn ich also meine Passworte nochmal neu aufzeichnen muss, dann involviert das halt die User. Und das stört so ein bisschen. Also wenn ich da sage, ich lasse diese Infrastruktur mal wachsen und ich richte jetzt heute was ein und richte das morgen noch ein bisschen besser ein und schleife da noch ein bisschen nach und dann fällt mir noch ein Dienst ein, den man mal einrichten könnte, dann ist es halt völlig doof, wenn ich irgendwie zweimal die Woche in Betrieb gehe und sage, hey, sorry, wir haben da eine technologische Änderung, wir haben da ein Update gemacht und jetzt müssen alle Benutzer ihre Passworte neu eingeben. Vor allem, wenn das so Zirkustrainer sind, die sowieso immer nur zu Kursen irgendwie alle paar Monate vorbeikommen und so, ne? Und der andere Nachteil ist, wenn ich Daten redundant speichere, dann kann es passieren, dass meine beiden Datenquellen auseinanderlaufen, nicht? Da ist meine Datei gerade nicht schreibbar, da läuft mal gerade irgendein Dienst nicht. In just dem Augenblick ändert ein Benutzer sein Passwort und jetzt kommt in der einen Passwortdatenbank, wird das Passwort schon erfolgreich geändert. Und dann will ich das in der anderen auch ändern und die andere Datenbank sagt, ja, kannst das Passwort ändern? Oh, Crash, Boom, Wumms, alles weg. Sorry, ich konnte das Passwort jetzt doch nicht ändern. Und jetzt habe ich es an der einen Datenbank erfolgreich geändert, in der anderen nicht. Und jetzt ist alles ganz furchtbar, wenn sich der Benutzer authentifizieren will. Also das ist dann der Nachteil von Techniken, die andere Varianten haben, das Passwort zu speichern. Und ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass man eigentlich Passwörter im Netzwerk immer über Kerberos machen muss und dass das so die Königsklasse ist. Und ist auch so ein bisschen rostig mittlerweile. Kerberos ist von Anfang der 90er und was so Security-Vorstellungen angeht, hat auch die Welt ein bisschen dazu gelernt. Es wird zwar von Microsoft viel verwendet, aber wurde tatsächlich am MIT entwickelt für Unix-Kram. Und die Idee ist so ein bisschen, der Benutzer erhält beim Login so ein TGT, also so ein kryptografisches Secret, ein Ticket, Granting Ticket. Und wenn der Benutzer jetzt auf irgendeinen Dienst zugreifen will, also ich will einen Netzwerkshare mounten oder ich möchte auf einen Webservice zugreifen oder ich möchte, was weiß ich, Musik im Netzwerk abspielen oder sowas, dann habe ich jetzt ein kryptografisches Ticket in der Hand und über das kann ich mich authentifizieren, über so Challenge-Response-Mechaniken. Also ich kann dann irgendwie einen Request signieren mit diesem Ticket und dann ist klar, dass ich bin. Und der Vorteil davon ist, dass die ganzen Netzwerkdienste, bei denen ich mich authentifiziere in dieser Infrastruktur, dass die niemals mit dem Passwort in Kontakt kommen. Das heißt, die Idee, die eigentliche Genialität bei Kerberos ist halt, wenn jetzt einer der Netzwerkdienste, einer der File-Server, bei denen ich mich authentifiziere, wenn er irgendwann mal gehackt wird, so aufgemacht wird und Amok läuft, dann kann der nicht einfach mein Passwort abscannen. Das heißt, ich sende mein Passwort gar nicht zu diesem File-Server und der kriegt nicht mein Passwort, damit er im Netzwerk irgendwo weiter eskalieren kann oder so. Das ist halt die Theorie dahinter und das ist der große Vorteil davon.
Aha. Aus User-Sicht, User muss sich nur einmal anmelden.
User muss sich eigentlich nur einmal anmelden, genau, eigentlich. So, was passiert jetzt in der Praxis, wenn man so Betriebe sieht? Also einmal muss jede Applikation, die Authentifizierung braucht, jetzt tatsächlich irgendwie dieses Kerberos unterstützen. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt dieses PAM, dieses Pluggable Authentication Module, ne? Kerberos macht am Service eine passwortlose Authentifizierung. Also bei Kerberos hole ich mir mit meinem User-Passwort initial das Ticket-Granting-Ticket ab, aber dann die Authentifizierung an den Services, die geschieht ja über so ein Challenge-Response-Verfahren. Da werden so kryptografische Secrets durch die Gegend geballert. Und PAM, was irgendwie jedes Unix-Programm kann, unterstützt so ein Challenge-Response-Verfahren nicht. Das gibt's nicht in PAM. PAM kann alles, was irgendwie mit Passworten zu tun hat. PAM kann auch One-Time-Passworte. Aber PAM kann nicht sowas machen übers Netzwerk, wie sich mit einem Fingerabdruck authentifizieren oder so. Das kann es an einer lokalen Maschine machen. An einer lokalen Maschine kann PAM sagen, ich gucke jetzt mal bei dem Passwort weg. Ich sehe hier einen Fingerabdruckscanner. Ich lese mal den Fingerabdruckscanner. Aber übers Netzwerk gibt's keinen Signalisierungsmechanismus dafür. Und es gibt einen anderen Standard dafür, den man dann im Webserver irgendwie einbauen kann. Der nennt sich SASE, der kann irgendwie PAM über HTTP sprechen. Dann ist wieder die Frage, wie sprechen die Browser das eigentlich? Das ist nämlich auch ganz furchtbar. Der Internet Explorer kann das gut, logischerweise. Ein Kollege von mir hat gesagt, er hat mal den Firefox dazu gepeitscht gekriegt, irgendwie SASL-Authentifizierung zu machen. Also das heißt, dass jetzt kommt eine Webseite und sagt, hey, du kannst dich hier nicht mit einem Passwort authentifizieren, sondern musst mal mit einem Kerberos-Ticket kommen. Und dann muss der Browser auf die Idee kommen, zu gucken, habe ich eigentlich gerade irgendwo ein Kerberos-Ticket geladen in meiner Session hier. Und das ist halt auch, kann man angeblich irgendwie einrichten. Irgendwann findet ihr eine Web-Applikation, die damit nicht kompatibel ist. Oder es ist halt wirklich, wirklich Arbeit, das reinzubringen in alles. Also der Apache kann das selber an der Stelle, wo man so HTTP-Authentifizierung macht. Aber das, was die Web-Applikationen selber als Authentifizierung machen, da steckt das eigentlich nie so richtig drin. Und das andere ist, Kerberos macht mehr Dinge als nur einen Benutzer zu authentifizieren. Kerberos ist so eine komplett gegenseitige Authentifizierung von Geräten aus einem Kerberos Realm. Also das, was die Windows-Leute als Domäne bezeichnen, das ist im Kerberos-Sprech ein Realm. Und da müssen also die Geräte registriert sein im Realm. Und das ist natürlich komplett inkompatibel mit der Idee, ich komme jetzt mit einem privaten Laptop an oder mit einem Handy und will mal eben auf diesen Webservice mit zugreifen oder so, ne? Da ist mein Laptop ist halt gerade nicht im Kerberos-Realm. Und ich kann dem Benutzer jetzt nicht erzählen, dass er da mal irgendwie sich auf der Kommandozeile dies oder jenes angeben soll, um einen TGT zu benutzen. Da gibt es halt die berühmte Fallback-Methode, die, ich weiß nicht, wer hat das schon mal irgendwo gemacht? Ich schicke einfach doch wieder mein Passwort an die Applikation und die probiert mal aus, über PAM oder so, ob sie sich dann ein Ticket, Granting-Ticket holen kann am Kerberos Master. Und wenn das geht, dann bin ich halt authentifiziert. Damit ist natürlich diese gesamte Idee von Kerberos, von ich habe kryptografische Authentifizierung und mein Passwort berührt niemals die Applikation, das ist damit total hinfällig. Das ist damit weggeschmissen so. Also, long story short, ich fühlte mich so ein bisschen berufen, das hier zu rechtfertigen, aber wir haben das am Ende nicht gemacht. Ich hatte da vorher ja schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Genau, alles Grütze irgendwie. Ach ja, und das andere war, was die im Protokollstandard vergessen haben, wie ändert ein Benutzer eigentlich sein eigenes Passwort von einer kleinen Maschine? Das gibt's im Kerberos-Protokoll nicht. Das haben die, ich weiß nicht, vergessen oder halt gemerkt, dass das ja eigentlich ein Security-Nightmare ist, wenn jetzt ein Angreifer irgendwie es schafft, ein Passwort zu ändern, ne? Und die Kerberos-Dienste haben da in der Realität alle irgendwie ihre Services aufgesetzt. Die haben alle so ein Kerberos-Passwort-Changing-Daemon laufen, bei dem man sich mit einem Kerberos-Ticket authentifiziert, damit man sich ein neues Passwort geben kann selber. Aber ich hatte damals auch, ich weiß nicht, ob es mittlerweile besser läuft, aber ich hatte auch ganz schön Probleme, das irgendwie zum Laufen zu bringen, richtig. Okay, also genau, wenig Raum für Experimente, wenn ich irgendwie Passworte nicht so speichere, wie man das in etc Shadow und in einigen Sachen benutzt. Ich könnte sagen, ich mache nur noch Kerberos oder nur noch irgendeinen anderen Authentifizierungsmechanismus. Bei Samba habe ich das gleiche Problem nochmal. Ich könnte sagen, ich verzichte halt auf die Shadow-Passworte, aber dann habe ich auch wieder, dann bin ich in meinem Basissystem auch wieder komplett davon abhängig, dass dann immer der Authentifizierungsdienst läuft, also immer der SMB, immer der Samba-Dienst, der der Authentifizierung übernimmt oder immer der Kerberos-Dienst. Und wenn der gerade beim Booten nicht richtig hochkommt auf dem Server, dann kann ich mich gar nicht mehr authentifizieren. Also die Shadow-Passworte sind halt immer noch ein wichtiger Fallback, den ich eigentlich haben will. Ja, man kriegt das zum Laufen, angeblich. Es ist relativ viel Aufwand. Oder man hat dann immer mal wieder Situationen, wo das nicht hinkommt. Microsoft hat mittlerweile auch gemerkt, dass das auf Webservices halt nicht so richtig gut läuft. Die haben dann ihr Cloud-AD gebaut und sowas. Das basiert nicht mehr auf Kerberos. Da gibt es dann so OAuth und so, was so versucht, ähnliche Dinge für Webservices zu tun. Also ich sage, es ist ein bisschen rostig, so es fühlt sich ein bisschen rostig an, auch wenn die Theorie eigentlich ganz cool ist. Okay, das andere war LDAP. LDAP ist eigentlich hundertprozentig kompatibel mit den Feldern, die in diesem Shadow-File drin stehen. Das ist eigentlich in Ordnung, das heißt, man kann irgendwie die Einträge problemlos übernehmen. Es wird alles so ein bisschen komplizierter. Man muss halt irgendwie einen Dienst laufen haben. Die Benutzernamen sind jetzt nicht einfach nur Benutzernamen, das sind jetzt so LDAP Principles, die heißen jetzt, da hat man jetzt, was weiß ich, cn gleich de, cn gleich Zirkuszack, cn gleich Büro, OU gleich Users, UN gleich Paul. Das wäre dann ein Benutzer-Principle in LDAP. Und dann ist so ein bisschen krank, das so ein bisschen am Tooling so, ey, ich will jetzt mal eben einen Benutzer aufsetzen hier. Also es gibt da schon Sachen, die haben das drin, dass man jetzt, es gibt da schon irgendwie so große kranke Web-Applikationen, die einem den LDAP managen, klar, gibt's. Gibt's heute mehr, als es 2012 gab. Aber so mal eben auf der Kommandozeile, ich feuer meinen Ad-User ab und dann habe ich einen neuen Benutzer-Account oder ich kann ein Passwort zurücksetzen oder so. Das ist alles immer so ein bisschen, das klemmt alles so ein bisschen. Shell-Dub war ein Tool, das habe ich mal verwendet, das ist ganz in Ordnung. Das ist so eine Shell, die gibt einem das Kerberos-Directory, als wäre es ein Verzeichnis, wo man mit so einer Bash durchfliegt und dann kann man sich da passen.
Kerberos oder ist LDAP?
LDAP, genau. Und dann, was auch heute so ein bisschen komisch aussieht, weil es halt auch tatsächlich eine erstaunlich alte Technologie ist, dieses LDAP-Schema. Wenn ich das gewohnt bin, dass ich einfache Informationen in XML- oder JSON-Dateien habe, dann kann ich sagen, hey, ich habe hier ein neues Informationsfeld, das muss ich mal hinzufügen. Das steht dann mit in dem Schema drin, das ist in Ordnung. Und bei LDAP heißt das aber, oh, ich muss jedes Informationsfeld, was da drin steht, muss ich in irgendeinem LDAP-Schema anmelden. Und wenn das mit den Clients nicht kompatibel ist, das Schema, dann knallt auch irgendwas. Das ist auch, ich glaube, in OpenLDAP ist es auch besonders schwierig, muss man dazu sagen. Ist okay, kann man machen. Ach, ey, das wäre doch geil. Ich meine, Komplexität ist der Feind. Geht das einfacher? Ich will nur diese verdammte UID und Gruppeninformationen im Netzwerk haben. Sun hat da mal was gebaut in den 80ern. Wir pusten einfach irgendwie das PassWD und das Group-File, pusten wir halt auf irgendeinen Netzwerkservice drauf, irgendwie. Eigentlich wollte ich nicht mehr. Ja, weil das Sun ist, haben die dann immer noch ihren Portmapper darunter, aber der ist so ein bisschen komisch, NFS hat das auch. Aber okay, gut, davon hängt das immer noch ab. Also wenn der Portmapper unten nicht richtig hochkommt, dann funktioniert das auch nicht. Ich beschreibe das mal nicht näher. Okay, cool. Für NIS hatte ich mich dann entschieden. Ich bin nicht stolz drauf, aber ist einfach. ich habe gesagt, die Clients müssen darauf abgerichtet sein. Eigentlich hat man ja so Config-Management-Systeme, die dann auf den Clients immer irgendwie die Konfiguration ausrollen, die natürlich auch einen kryptografischen Schlüssel haben, um sich auf jedem Client einzurichten und sowas. Und wir hatten von Anfang an was viel Einfacheres gemacht. Wir haben gesagt, es gibt nur ein einziges Client-System, in dem man alles einmal einrichten muss. Und das wird übers Netzwerk gebootet. Und das ist einer der richtig, richtig, richtig geilen großen Vorteile dieser ganzen Linux-Infrastruktur. Das ist auch was Windows nicht kann. Doch können die auch so ein bisschen, aber da sind sie nicht so stark drin. PXE-Boot. Wenn wir einen neuen Rechner bestellen, stecken wir ein Netzwerkkabel hinten rein und dann gehören die zum System. Wir brauchen kein Betriebssystem installieren. Man kann Rechner aus dem Netzwerk booten. DNS-Mask ist das Tool, was man halt sowieso benutzt, das ist das, was auf jedem Plastikrouter läuft. Also wenn ihr so eine Fritzbox zu Hause habt, da gibt es ein Programm, das verteilt per DHCP Netzwerkadressen und gibt so DNS-Namen raus, das heißt DNS-Mask. Das ist so, wenn man so kleine Betriebe hat oder kleine Netzwerke, dann ist das auf jeden Fall das Tool, was man benutzt, um DNS und DHCP zu regeln. Der hat nebenbei auch einen Mechanismus, um PXE-Boot anzustoßen. Also es gibt die Rechner heute können das alle, dass man da im BIOS eine Einstellung macht und sagt, hey, wenn du ein Betriebssystem booten willst, dann guck nicht auf der Festplatte nach, guck nicht auf USB-Sticks oder im CD-ROM-Laufwerk nach, sondern ping mal auf der Netzwerkkarte, frag mal auf der Netzwerkkarte nach einer Adresse, nach einer DHCP-Adresse. Und dann kriegst du vielleicht auch noch eine Information, dass irgendwo ein Boot-File liegt, irgendwo so Code, den man booten kann und der sich dann darum kümmern muss, dass dein Linux-System angestoßen wird und hinterherrollt. Und das heißt, da kommt ein Linux-Kernel, kommt über PXE, das kann der DNS-Mask ausliefern. Also der DNS-Mask führt, der kann dieses sehr, sehr einfache TFTP-Protokoll sprechen. TFTP ist ein Dateiübertragungsprotokoll, das ist so primitiv, dass der Firmware-Chip auf eurem Rechner das sprechen kann. Und darüber lädt man einen Bootloader, einen Grub und einen Linux-Kernel. Und der Kernel muss sich dann darum kümmern, dass er über irgendwas, was weniger primitiv ist, sein eigentliches Basisdateisystem einbinden kann. Das ist NFS, ist ja dieses Netzwerk-File-System, das kann man benutzen. Man könnte theoretisch auch SMB benutzen dafür. Und ich bin irgendwann von NFS auf das Network Block Device umgestiegen, sage ich auch gleich was dazu. Okay, also NFS-Export, wer das mal gemacht hat, man hat da so einen Ordner. NFS ist halt eine Dateifreigabe, das ist ein Mechanismus, der steckt im Linux-Kernel selber drin. Man schreibt da so eine Konfigurationsdatei und sagt, hey, ich habe hier einen Ordner auf der Festplatte, der ist per NFS, den können andere Rechner im Netzwerk per NFS einfach mounten. Und da liegt dann zum Beispiel mein normales Root-Dateisystem drauf. Der kann so Unix-Berechtigungen. Und das Geile ist, ich kann in diesem Ordner einfach irgendwie Software installieren und kann da irgendwie ein Betriebssystem hinlegen. Und immer wenn ich das update, dann sehe ich auf den Clients gleich, dass irgendwie meine Desktop-Themes irgendwie angepasst werden und so ein bisschen bunter werden und sowas, ne? Also während der eingebunden ist, kann ich darauf arbeiten. Super, super easy. NFS ist ja gedacht so als Low-Level-Dateisystem für genau sowas. Wenn ich im Verzeichnis was ändere, dann ist das auch direkt auf dem Client sichtbar. Ging eine Weile ganz gut. Es gibt noch was anderes. Es gibt dieses Network Block Device. So wie ich ja normalerweise ein Blockgerät habe, wie meine Festplatte oder eine CD-ROM, so DevSDA, DevSDB oder so, kann ich sagen, ich habe einen Dienst, der exportiert ein Blockgerät ins Netzwerk. Und dann kann ich sagen, ich kann per TCP, habe ich diesen Network Block Device Daemon, der macht so eine TCP-Verbindung zu einem NBD-Server und sagt, da liegt jetzt ein großes, so ein 20 GB Festplatten-Image und das taucht dann bei mir auf dem Client plötzlich auf als DevNBD0. Und ich kann das mounten, als wäre das eine Festplatte. Und in Wirklichkeit passiert alles, was man darauf schreibt, halt im Netzwerk, so auf dem NBD-Server. Hat den Nachteil, man muss dieses NBD-Image halt zusammenbauen. Man kann das nicht irgendwie, man muss da immer sein Client-Dateisystem bauen und dann muss man so ein NBD-Dateisystem da draus zusammenpacken. Aber der große Vorteil ist, Dateimechanik in Linux, wenn jemand eine Datei geöffnet hat und ich lösche die Datei, während sie geöffnet ist, dann bleibt die Datei so lange erhalten, bis der letzte Prozess das Dateihandle zumacht. Das heißt, wenn ich eine offene Datei irgendwo habe in Linux, das ist ein Killer-Feature, das ist, wenn ich eine offene Datei in Linux habe, dann kann ich die Datei einfach löschen und eine neue Datei an dieselbe Stelle mit demselben Namen hinlegen. Und sobald wenn irgendwann ein Prozess kommt und dieselbe Datei nochmal öffnen will, dann öffnet er die neue Datei. Und alle anderen Prozesse, die gerade auf der Datei arbeiten, die haben weiter die alte Datei in der Hand, die ich eigentlich schon gelöscht habe. Hat lustige Seiteneffekte. Wenn man so ein bisschen böse drauf ist, kann man damit eine Festplatte vollschreiben mit einer Datei, die nicht mehr existiert. Also das ist ganz cool, was man da machen kann. Aber das ist halt so eine ganz, ganz alte Unix-Dateimechanik. Und das hat den Vorteil, wenn ich die Rechner update, mitten im Betrieb, während die User da sitzen und arbeiten, kann ich sagen, jupp, das alte NBD-Image, das fliegt jetzt weg, ich lege ein neues da rein. Und der nächste, die nächste Person, die auf den Knopf drückt und einen Rechner einschaltet, bootet einfach das neue System. Der andere Vorteil ist, das ist nur eine Datei. Bei NFS habe ich halt Dateiberechtigungen. Wenn ich eine Datei als Root in eine NFS reinschreibe, dann muss der Server die auch als Root schreiben können im Dateisystem. Der NFS-Server läuft im Kernel selber, es hat halt äquivalent zu Root-Rechten. Und das Schöne an so einem NBD-Server ist, der muss nur eine Datei rausschleudern, der braucht keine Root-Rechte. Und ein anderes Feature, was ich dafür nicht benutze, was ich an einer anderen Stelle benutze, ist, man kann so Sachen machen, ein Client holt sich ein NBD-Image und er holt sich das im Read-Write-Modus, also der will auch ein Dateisystem schreiben. Und dann holen sich mehrere Leute dasselbe NBD-Image und jeder Client, der darauf schreibt, der kriegt ein eigenes File auf dem Server, wo er seine Änderungen reinschreibt. Und man kann von ein und derselben Datei mehrere Clients bespaßen. Benutze ich für Swap? Also Rechner können ins Netzwerk swappen, ja. Aber fürs Root-Dateisystem brauchen wir es nicht. Das ist einfach read-only. Die Clients dürfen nicht auf das Root-Dateisystem schreiben. Die Clients sollen natürlich in ihre Heimverzeichnisse schreiben können. Und für Heimverzeichnisse ist NBD nun überhaupt gar nicht geeignet oder für sowas. Ich brauche immer im Heimverzeichnis und so in Share-Verzeichnissen muss ich eigentlich Unix-Berechtigungen haben können. Also dieses normale RWX, 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 was man so kennt, nicht? User Group Others. Und genau. NFS hat Unix-Zugriffsberechtigungen, das ist aber auch so ein 80er-Jahre-Protokoll. Die sind nicht davon ausgegangen, dass Leute die ganze Zeit mit Laptops durch die Gegend laufen und sich mal irgendwo ans Netzwerk ranhängen. NFS hat komplett clientseitige Sicherheit. Fürs Root-Dateisystem ist es okay, da habe ich keine geheimen Daten drauf. Die nicht ein Debian-Linux kann ich mir auch aus dem Internet runterladen. Aber wenn ich mit meinem Laptop irgendwo an den Server gehe und einen NFS mounte und ich bin auf meinem Laptop root, dann heißt das, ich habe auf dem NFS root Zugriff. Und das ist Quatsch. Also kann man fürs Stammdateisystem, wo keine geheimen Daten drauf liegen, kann man es machen. Für die Heimverzeichnisse will man es nicht haben. Also irgendwas, was ordentliche Zugriffsmechaniken hat. Samba, dieses SMB-Protokoll, SIFS-Protokoll, das kommt aus der Windows-Welt. Ulkigerweise, Microsoft hat auch mal ein Unix-System irgendwann gebaut, vor langer Zeit, und die haben auch mal mit IBM so Sachen zusammen entwickelt. SMB1, dieses veraltete SMB1-Protokoll, kann ironischerweise Unix-Berechtigungen. Also das kann halt Windows-ACLs, aber Unix-Berechtigungen auch, geht, kann man machen. Lange Zeit haben wir Heimverzeichnisse über SMB ausgeliefert. SMB1 muss man mittlerweile in Samba, SMB war der Name von dem Protokoll, Samba ist der Name von dem Dienst, der das unter Linux spricht. Wenn man so seine Samba-Konfiguration durchgeht, muss man SMB1 mittlerweile explizit aktivieren. Weil der sagt, ja, das Authentifizierungsschema da ist, aber irgendwie die Passwortübertragung ist auch nicht mehr so richtig sicher und sowas. Ne? Und das ist irgendwie schwache Kryptographie und bäh. Aber SMB1 kann Unix-Berechtigungen, SMB2, 3 können das nicht. SMB4 ist jetzt so der neueste Scheiß. Der kann das mittlerweile wieder, aber ist in Samba, ich glaube, jetzt vielleicht vor einem Jahr oder so reingekommen. Also Samba 4 gibt es schon länger in Samba, aber die Unix-Extension für Samba, ja, egal. SSHFS, hatte ich schon erwähnt, dass SSH wirklich cool ist. SSHFS kann Unix-Berechtigungen. SSHFS kann erstaunlicherweise bestimmte Arten von Unix-Dateien, die man so erwartet, nicht darstellen. Also so Gerätedateien, so ein Dev-Dateisystem über SSHFS geht nicht. Oder Sockets, FIFOs sind so Arten von Spezialdateien in Unix, gehen auch nicht über SSHFS. Deswegen habe ich lange Zeit SMB1 benutzt, um da Heimverzeichnisse zu übertragen. Ironischerweise, weil die können das tatsächlich. Aber mittlerweile hat eine andere Entwicklung stattgefunden. So Socket-Dateien und so liegen heute bei einem modernen Linux-System nicht mehr im Heimverzeichnis. Früher gab es das, dass Pulse Audio oder irgendwelche anderen Applikationen manchmal einen Socket-File im Heimverzeichnis anlegen wollten. Und mittlerweile legen die das alle immer in var run oder sowas an. Das bleibt aus dem Heimverzeichnis raus, funktioniert jetzt sehr, sehr sauber.
Mittlerweile sollte es aber auch mit Samba wieder gehen.
Mit Samba 4 geht es jetzt mittlerweile auch wieder richtig, ja, aber noch nicht so lange. Und irgendwie, der Samba-Service läuft jetzt noch, so langsam überlege ich, ob ich den einfach abschalte, den Samba-Service, weil SSH tut eigentlich. Und jetzt haben wir auch gleich noch die Idee mit der Passwortverifizierung. Das erübrigt sich dann auch irgendwie gleich. Ja, danke schön. Wenn ich ein Passwort... beim Mounten ist das Benutzerpasswort gleich verifiziert. Gruppenverzeichnisse... auch relativ banal. Ich habe so Gruppenverzeichnisse für die Buchhaltung, für alle Mitarbeiter, für Projekte. Und sage ich einfach, okay, wenn sich der Benutzer anmeldet mit dem Benutzerpasswort, versuche ich auch einfach diese ganzen Gruppenverzeichnisse zu mounten. Ein paar davon werden nicht gemountet, funktioniert nicht, weil der Benutzer das nicht darf, weil die Trainer das Buchhaltungsverzeichnis nicht mounten dürfen. Ist okay, wird dann eben nicht gemountet. Die Benutzer haben das irgendwann entdeckt, dass sich an einem Linux-Desktop mehrere Leute gleichzeitig anmelden können, nicht? Also ein Benutzer ist da, sperrt den Bildschirm, geht, um irgendwie ein Training zu machen. Dann kommt jemand anders zur Tür rein, sagt, oh, ich brauche meinen Rechner, da ist gerade ein Bildschirm gesperrt. Na, die Trainerin ist gerade erst die nächsten 2 Stunden im Kurs. Ich drücke jetzt auf neuen Benutzer anmelden. Dann sind mehrere Benutzer gleichzeitig angemeldet am Rechner. Das geht und das benutzen die Leute tatsächlich. Das haben die irgendwann gefunden. Ich habe gar nicht dran gedacht, muss man darauf achten, dass so bestimmte Benutzer-Mount-Punkte sich dann nicht vermischen, wenn Benutzer gleichzeitig angemeldet sind. Ja, ansonsten, Benutzer-Gruppenverzeichnisse unter Unix sind immer so ein bisschen blöd. Wenn Leute Dateien neu anlegen, dann kann man machen, dass die der Gruppe gehören, die dem Verzeichnis gehört. Und manche Leute haben das vielleicht schon festgestellt, wenn Leute eine Datei, die ihnen gehört, in ein Gruppenverzeichnis reinschieben, dann ändern sich die Berechtigungen nicht richtig und dann kriegt die keine Gruppenberechtigungen und sowas. Hat man, also am Ende, Windows kann implizite Vererbung, Linux kann das nicht. Ein Cronjob, der einfach regelmäßig über das Verzeichnis läuft und die Gruppenberechtigungen setzt überall, tut's dann. Ist auch so ein komischer Hack, ne?
Default-ACLs sollte es gehen.
Nee, Default-ACLs haben explizite Vererbung, wenn du eine neue Datei anlegst. Ach so, Default-ACLs. Aber haben keine implizite Vererbung. Wenn ich eine Datei, die schon existiert, von woanders dorthin schiebe, dann ändert sich die Inode nicht, dann behält die alle Rechte, die da drauf sind. Ja. Okay, Automatisierung, Puppet Sort. Ich habe nur noch wenig Zeit, ich renne so ein bisschen durch. Die ganze Client-Konfiguration wird gebaut durch ein Make-File. Sort gab es zu der Zeit noch nicht, Puppet hatte ich schon mal gehört, ist aber auch wieder relativ corporate so und hat eine sehr, sehr große Anforderung. Make tut das eigentlich auch, Config Management, Make sorgt halt dafür, ich gucke, ob irgendeine Config-Datei existieren muss, wenn sie nicht existiert, lege ich sie hin, alles klar. Hätte ich jetzt auch noch gezeigt, eine Anekdote, die mir noch aufgefallen ist, Leute fanden dieses Linux eigentlich ganz cool, kann man ganz gut machen, aber PDF-Dateien sehen irgendwie komisch aus. Ich finde das umständlich, PDF-Dateien zu lesen. Ja, du klickst auf eine PDF-Datei rauf und der macht die mit GIMP auf. Und die User wissen das nicht. Die denken, das ist der PDF-Reader. Okay, also auf jeden Fall darauf achten, in etc/xdg-mime-types in dieser Datei, wirklich, diese ganzen kleinen Sachen muss man schleifen, die muss man mit der Zeit lernen, das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, dass man sowas gerade schleift. SSL-Zertifikate für die eigenen Webservices ausrollen, ist auch so ein bisschen stressig, weil jeder Browser die SSL-Zertifikate woanders speichert. Eigentlich hat man die ja in etc/SSL-Certificates oder so, aber der Firefox sucht die natürlich woanders und der Chromium sucht die natürlich auch woanders.
Einfach mit Let's Encrypt Public Zertifikate erstellen?
Nee, das müssen Intranet-Zertifikate sein. Mit Let's Encrypt kriegst du halt keine Intranet-Sites. Da, ja, auch irgendwie, ne? Mittlerweile, weiß ich noch nicht. Lerne ich gerne, aber stimmt, habe ich mal gehört. Wir machen viel mit SSH. Auf den Client-Rechnern werden Host-Keys einfach schon fertig ausgerollt. Auch eine wichtige Sache, nicht? Dass ich nicht bestätigen muss, ja, das ist wirklich, yes, das ist mein SSH-Server. Firefox Bookmarks, Firefox und Thunderbird sind ziemlich anstrengend, weil die Config-Verzeichnisse von denen immer nicht vorhersagbar sind. Die haben immer so einen kryptischen Profilnamen, den sie erstellen. Und man kann in etc Firefox irgendwo eine Default-Konfiguration ziehen, aber es ist nirgendwo so richtig dokumentiert. Und mein Trick ist immer, dass ich ein leeres Heimverzeichnis einmal anlege. Ich habe da so einen Testbenutzer, da lösche ich immer das Heimverzeichnis, logge mich zum ersten Mal ein, starte den Firefox, dann mache ich den wieder zu, sichere mir das Heimverzeichnis weg, setze eine Option im Firefox und dann kann ich mit diff gucken, welche Datei, welche Zeile in welcher Datei hat sich jetzt geändert. Und dann kann ich halt irgendwo in etc und in userlib und so meine Firefox-Konfigurationsdateien ersetzen. Ja, hätte ich jetzt auch gerne noch ein bisschen mehr zugezeigt. Gut, wir haben noch ein bisschen Fragerunde gleich. Remote-User. Früher waren wir darauf vorbereitet, dass die Leute mit ihren Windows-Laptops ankommen. PPTP ist ein VPN-Protokoll, was von Windows out of the box gesprochen wird, was man nicht installieren muss. Hat halt nur schlechte Verschlüsselungen, aber das ist bei VPN auch egal. Wir haben halt SSL darüber nochmal laufen dann. Und wir haben da immer so Zugangsdaten verteilt auf so kleinen Plastikkärtchen und gesagt, du kannst dir das an deinem Rechner jetzt einrichten, dann hast du VPN-Zugang zu uns. Mittlerweile sagen wir, die kriegen eigene Notebooks mit Linux drauf und SSH enthält eine VPN-Lösung. Wusstet ihr das? SSH kann Netzwerkports forwarden, ja. SSH kann so ein SOX-Proxy irgendwie forwarden über einen Remote-Rechner. SSH kann mir ein virtuelles Netzwerkgerät geben. So Tab 0, Tab 1, das ist ein Netzwerkinterface. Und das ist dann verbunden durch den SSH-Kanal mit dem Server. Das ist das Gleiche, was VPN-Lösungen machen. Das ist, Leute sagen immer, rümpfen darüber manchmal so ein bisschen die Nase, weil man halt TCP-IP über TCP-IP tunnelt und da ein bisschen die Verschachtelungstiefe der Protokolle ein bisschen größer sind als bei anderen VPN-Lösungen. Aber ich brauche keinen extra Server. So keep it simple. Das läuft out of the box. Der Network Manager, der kann das, dieser Click-Network Manager. Und das heißt, die Benutzer kriegen einen SSH-Key, eine Network Manager-Konfiguration und können sich im Network Manager klicken, ich bin jetzt im VPN drin. Und wenn mein Notebook geklaut wird, dann schmeißen wir den SSH-Key von diesem Notebook halt raus aus der Datei und ja, kommt nicht mehr ins VPN. SSH Tab Device Forwarding, also SSH-W ist der Switch dafür. Könnt ihr euch mal durchlesen in SSH-Config, ist richtig, richtig geil. Die Standorte sind über das gleiche VPN verbunden. Verzeichnisdienste, NIS, ist ganz einfach. Das wird einfach auf die Standorte raufkopiert und repliziert. Wenn das Netzwerk mal ausfällt, können Leute ihre Passworte nicht mehr ändern. Dann sind die Verzeichnisdaten gerade nicht änderbar in den Standorten, aber immer noch benutzbar. Also das heißt, wenn die Verbindung zusammenbricht, dann können sich Leute noch einloggen an den Standorten. Heimverzeichnisse, bidirektional synchronisieren, ist eine leidvolle Angelegenheit. Unison geht so. Ja, wir haben kein Windows mehr, sehr, sehr einfache Anforderungen an die Rechner. Das Komplizierteste ist tatsächlich, im BIOS das einzustellen. Auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das kann man nicht an die User delegieren. Also es ist immer gut, ein bisschen technisch fähige User im Betrieb zu haben, aber in den ganzen verschiedenen BIOS-Varianten bei Lenovo, Dell, HP sich durchzugraben, den Option-ROM der Netzwerkkarte aktivieren und dann noch Legacy-Boot einschalten und dann noch irgendwo PXE in die Boot-Reihenfolge bringen, nope. Geht nicht. Also irgendwann ist meine CMOS-Batterie alle gewesen, dann musste ich da einer Mitarbeiterin am Telefon erklären, wie sie da ins BIOS geht. Ging nicht. Beim nächsten Mal hatte ich gesehen, dass ich das mal gemacht habe und da wollte sie sich mitschreiben, was man da für Schritte machen muss. Ist sinnlos, braucht euch nicht mitschreiben. Das heißt immer anders so ein bisschen. In manchen BIOSen heißt das PXE-Option-ROM, in manchen heißt das Network-Service-Boot. Für Techniker total einfach, das zu erkennen, für Laien völlig unmöglich, da ein Schema zu finden. wie ich ein Netzwerk Boot einstelle. Auch überraschend. Den Root-Server hatten wir uns eigentlich zugelegt, weil die mal irgendwie ganz, ganz schnell irgendwie alles mit Remote-Video machen wollten zur Corona-Zeit. Hat am Ende niemand benutzt. Dann stand da so ein 1.000 € Root-Server irgendwo rum, 2 Jahre lang und wurde bezahlt und nicht benutzt. Und irgendwann hat jemand gesagt, ach ja, können wir nicht mal irgendwo eine Nextcloud hinschreiben? Klar, wir haben da einen Server. Dann sind das mehr geworden, dann haben wir virtualisiert, also containert halt. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt ist da nur noch so 5 Nextclouds oder so auf dem Server, jetzt können wir einfach mal einen billigeren Root-Server nehmen. Hat sich der Kunde gleich gefreut, hey, wir zahlen jetzt nur noch halb so viel für den Server, obwohl wir jetzt tatsächlich was damit machen. Und mittlerweile sind die Webseiten auch darauf umgezogen. Die Container waren halt echt, die kamen auch später erst. Systemd Endspawn war so meine einfachste, bevorzugte Containerlösung. Die ist in Systemd integriert und das ist halt super minimal. Du sagst halt, hier ist ein Root-Verteilsystem, mach da irgendwie ein Overlay drüber und dann nimmst du das beim Booten halt mit, dann ist das eine Maschine. Kann man sich echt mal mit beschäftigen. Letztes Jahr gab es einen Vortrag darüber, den könnt ihr sehen. Systemd Endspawn kann ich richtig, richtig empfehlen, um so wirklich einfach mit wenig Aufwand eigene Container zu bauen. Vergesst den ganzen Docker-Kram und so, da ist die Kultur halt völlig vergiftet drumherum. Okay, es gibt noch ein anderes Directory-Datenschema, Hesiod. Das ist Directory-Daten über DNS. Ist auch sehr einfach, sehr geil eigentlich. Ich habe was Cooleres gefunden, was ich mal ausrollen will. Man kann sagen, ich möchte einfach ein zweites PassWD und ein zweites Group-File irgendwo haben im Lib-Ordner. Und das kann ich ja dann über SSHFS mounten. Und dann habe ich ja eigentlich richtige kryptografische Authentifizierung da drin und so. Why not? Ich glaube, ich will das mal machen. Auch total, also so dumm, dass es schon wieder gut ist. Einfach ein PassWD-File mounten. Ne? Mailinglisten haben wir mit angefangen, das auch auf unserem Root-Server zu machen. Und genau, sorry, ich bin jetzt echt an die Kante gegangen. Dankeschön, dass du so viel Geduld hattest. Jetzt musst du entscheiden, was wir jetzt machen mit dem Publikum.